Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen ersten Sonntag im neuen Jahr hören wir auf die Jahreslosung aus Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Als Predigttext habe ich aber noch die Verse ab Vers 17 dazugenommen und die lesen wir so auch dann noch miteinander, denn da steckt eine ganze Menge wichtiger Information mit drin, was zum Umsetzen der Jahreslosung, zum rechten Verständnis des Ganzen wichtig ist. Wir lesen also miteinander Römer 12, 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die diesjährige Jahreslosung erscheint uns vielleicht auf den ersten Blick nicht als das große Verheißungswort, mit dem wir gerne ins neue Jahr gehen. Da fielen uns vielleicht großartigere ein. Psalm 37 befiehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Oder rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Oder die Jahreslosung von 2006, siehe, ich will ein neues schaffen. Unmittelbare, direkte, kraftvolle Verheißungsworte. Und doch, liebe Geschwister, ist auch unsere diesjährige Jahreslosung, wenn man ihr es auch auf den ersten Blick vielleicht nicht ansieht, ein solches gewaltiges Verheißungswort. Es ist schon von seiner Bedeutung enorm wichtig. Geht es doch um das Böse, und dem Bösen begegnen wir Tag für Tag. Und in dieser tagtäglichen Begegnung mit dem Bösen ist dieses Wort nicht nur eine Mahnung, überwinde das Böse mit Guten, sondern jede Mahnung, jedes Gebot Gottes ist da immer zugleich Verheißung. Und damit ist es machtvolle Zusage. Das heißt, das Böse ist nicht stärker als du. Mit Jesus an deiner Seite, mit Jesus in deinem Herzen, kannst du dem Bösen widerstehen. Mehr noch, mit Jesus kannst du sogar zum Gegenangriff der Liebe übergehen und das Böse überwinden. Das ist eine großartige Verheißung. Ein solches Verhalten allerdings, dass wir das Böse mit Gutem überwinden, das überfällt uns nicht aus heiterem Himmel. Im Gegenteil, es widerstrebt unserer Natur zutiefst. Denn, liebe Geschwister, das macht die Sache mit dem Bösen ja so schwer und so ernst. Das Böse dringt ja nicht nur von außen aus uns herein, nicht nur andere sind böse. Das wäre schön, wenn es so wäre, wäre schlimm genug und doch noch schön. Nein, das Böse wohnt in unseren eigenen Herzen. Wenn wir deshalb das Böse mit Gutem überwinden wollen, dann müssen wir erst einmal das Böse in unserem eigenen Herzen überwinden und vorbereitet sein, das Gute zu tun. Das ist interessant, dass Paulus das im zweiten Halbsatz des ersten Verses gleich anspricht. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sondern seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Unsere Übersetzungen, sowohl Elberfelder wie Luther, sind an der Stelle im zweiten Halbsatz ein bisschen unscharf, schade eigentlich. Denn was hier mit seid bedacht übersetzt wird, das könnten wir wörtlich und würden wir besser im Grunde wiedergeben mit Vorsorge treffen. Das heißt wörtlich vorsorgen oder man kann auch sagen vorausdenken. Wir könnten diesen Satz wörtlich besser übersetzen: vergeltet niemand Böses mit Bösen, indem ihr, also dass wir das nicht tun, ist die Voraussetzung, indem wir ständig, das ist eine Partizipkonstruktion, Partizip heißt, das beschreibt einen ständigen Wesenszug. Nicht etwas, was ich jetzt gerade tue, sondern was ich immer ständig ein Tuender bin. Ist grammatisch gestellt, deshalb übersetzt man es so nicht, aber da wird es eigentlich dann deutlich, wenn man ein Partizip wörtlich übersetzt, tuend, immer, fortlaufend. Also indem er ständig im Voraus dem Guten nachdenkt, gegenüber allen Menschen. Nur so kann es gelingen. Nur so können wir dem Bösen widerstehen, wenn wir ständig schon im Voraus dem Guten nachdenken. Damit wir dann vorbereitet sind, im entscheidenden Augenblick dem Bösen zu widerstehen und es zu überwinden. Und deshalb habe ich den ersten Punkt überschrieben mit dem Thema Vorsorge treffen für das Gute. Vorsorge treffen für das Gute. Wir kennen ja das Sprichwort, das unmittelbar in diesen Zusammenhang hineinpasst: Böses mit Bösem vergelten ist tierisch. Gutes mit Bösem vergelten ist menschlich. Wir merken übrigens die Abqualifizierung, die traurige, gell? Tiere vergelten es einem eigentlich so zurück, wie sie es empfangen. Wer ein Tier gut behandelt, wird vom Tier auch wieder ein entsprechendes positives Echo zurückerhalten. Wer ein Tier schlecht behandelt, einen Hund getreten hat, den beißt der Hund bei nächster Gelegenheit von hinten ins Bein. Aber das Gute mit Bösem zu vergelten, ist eine typisch menschliche Eigenschaft. Die Eigenschaft des gefallenen Menschen. Das Gegenteil ist das Göttliche. Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Und genau, liebe Geschwister, um dieses Göttlich-Gute geht's hier. Wenn ich in der Bibel das Wort gut höre, dann muss ich immer an den reichen Jüngling denken. Das ist die entscheidende Stelle, um zu verstehen, wenn die Bibel von gut redet, was sie damit meint. Ihr kennt die Begegnung, da kommt der reiche Jüngling zu Jesus und sagt: guter Meister. Und erinnert ihr euch heute Morgen noch, was Jesus ihm gesagt hat als allererstes? Niemand ist gut, genau, als Gott allein. Nur einer. Und da begreifen wir auch, was gut in der Bibel immer für eine Dimension hat. Wenn die Bibel vom Guten redet, ist immer das göttlich Gute, das umfassend, unsteigerbar, das maximal Gute überhaupt ist. Und das geht's auch hier. Was Elberfelder mit ehrbar, Luther mit gut übersetzt hat, ist an der Stelle besser, denn es meint nun wirklich gut im ganz umfassenden Sinne, heißt vom Griechischen wiederum eigentlich der Idee entsprechend. Das sieht man diesem kleinen Wörtlein nicht an. Da muss man ein bisschen Grundkenntnisse der griechischen Philosophie haben. Da steckt hinter diesem Wort ein Gedanke der Philosophie Platons. Ich habe uns diesen großen Gelehrten mal mit einem Büstenporträt mitgebracht hier. Der lebte einige Jahrhunderte vor Christus, 428 bis 348 vor Christus. Und nach der Vorstellung dieses großen Philosophen Platon gibt es von allem, was in dieser sichtbaren und veränderbaren Welt ist, in der jenseitigen Welt ein unveränderliches Urbild, die Idee. Und gut ist auf dieser Welt, mit diesem speziellen griechischen Wort kalos umschrieben, das da steht, gut, ist der Fachbegriff praktisch für das, was seiner jeweiligen Idee, seinem jeweiligen Urbild in der jenseitigen Welt entspricht. Und das ist ein Gedanke, liebe Geschwister, den können wir direkt auf das biblische Denken übertragen. Der Platon hatte da eine große Erkenntnis. Gut und ehrbar ist, was der Idee Gottes für unser Leben entspricht. Kleiner Einschub, so heidnisch und rein philosophisch ist der Gedanke ja gar nicht. Wenn wir an Altes Testament denken, nur mal an den Tempel, da haben wir genau diesen gleichen Vorgang. Die Bibel sagt uns, dass der irdische Tempel nach dem himmlischen Vorbild gebaut ist. Da haben wir so das, was Platon mit Idee meint und mit dem irdischen Abbild so gewissermaßen. Da sehen wir das, dass es durchaus auch dem biblischen Denken und dem Handeln Gottes ein Stück weit entspricht. Gut also ist das, was der Idee Gottes für unser Leben entspricht. Gott hat eine Vorstellung für unser Leben. Als er uns geschaffen hat, hat er eine ganz genaue Vorstellung, wie jedes Leben von uns, jedem Einzelnen aussehen soll. Und wo wir dieser Vorstellung, dieser Idee Gottes entsprechen, da ist unser Leben gut. Und wo unser Leben von dieser Idee Gottes abweicht, das ist schlecht. Und deshalb sollen wir Vorsorge treffen, dass wir diesem Guten nachdenken und diesem Guten nachfolgen in unserem Leben. Und ich hatte schon gesagt, unser Verhalten in der aktuellen Situation entscheidet sich nicht erst im Augenblick. Es überfällt uns nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Unser Verhalten ist eine Auswirkung unseres Charakters. Unser Verhalten ist eine Auswirkung, so wie ich mich im Moment im Affekt gewissermaßen verhalte, das gibt mein Innerstes wieder. Und das gibt das wieder, was ich als Verhaltensweise lange Jahre hinweg eingeübt und praktiziert habe. Und dafür heißt Vorsorge treffen, dass wir dann, wenn es drauf ankommt, vorbereitet sind. Und das heißt zuallererst, dass wir unseren Charakter und unsere Verhaltensweisen von Gott umprägen lassen. Vom Bösen, das durch die Erbsünde in uns ist, weg hin zum Guten, das durch den Geist Gottes in uns wohnt. Und das geschieht in der persönlichen Beziehung zu Gott. In der Beziehung mit Gott prägt sein Wesen durch den Heiligen Geist unseren Charakter. Deshalb ist auch die stille Zeit so wichtig, das Ausgerichtetsein auf den Herrn, das Lesen seines Wortes, weil Gottes Wort Kraft ist, das in unser Leben unmittelbar hineinwirkt, selbst da, wo wir gar nichts davon merken im Moment. Und weil das Böse ganz und gar dem Wesen Gottes widerspricht, und weil es uns selber und den Menschen um uns her schadet, soll es nicht den allergeringsten Platz in unserem Leben haben. Nur wenn wir so durch Gottes Wesen geprägt sind und Vorsorge zum Guten getroffen haben, dann können wir uns der Herausforderung des Bösen stellen. Und dazu sagt dann Paulus als nächstes Vers 18, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Ich habe ganz bewusst auch diese vorausgehenden Verse zur Jahreslosung mit dazu genommen. Ich finde es beeindruckend, wenn man diesen Abschnitt anguckt, wie ehrlich, wie realistisch und wie ungeheuer tröstend Gottes Wort in diesen Versen spricht. Gerade wo es um die Auseinandersetzung mit dem Bösen geht, was uns ja allen schwer zu schaffen macht. Und hier ist enorm tröstlich, dass Paulus schreibt, so viel an euch ist. Gottes Wort hängt die Messlatte nicht bis da oben unter die Decke und sagt, haltet Frieden mit jedermann. Geht gar nicht. Die moderne Konflikttherapie und leider auch die moderne Seelsorge, die weitgehend psychologisiert ist, verweltlicht, gehen heute meist vom Grundgesetz aus und sagen so lapidar, zu einem Streit gehören immer zwei. Und damit will man sagen, wenn es Streit gibt, haben immer beide Schuld daran. In dieser Gewichtung ist es falsch und unbiblisch. Auch wenn es in der Volksweisheit und Volksmeinung auch relativ weit verbreitet ist. Die Bibel ist viel ehrlicher. Wohl wissen wir, dass zu einem Streit mehrere gehören. Und wir wissen als Christen auch, dass jeder am anderen schuldig wird. Niemand kann sagen, ich bin völlig unschuldig, ich habe nichts Böses getan. Keiner ist ohne Sünde und ohne Versagen, ganz gewiss. Aber es ist keineswegs so, dass immer beide gleichermaßen oder überhaupt schuldig sein müssen an einem Streit, am Auseinanderbrechen einer Beziehung oder Ähnlichem. Leider genügt zum Streit ein Streithammel, der die anderen nicht in Ruhe lässt, um es mal lapidar zu sagen. Zu einer gelingenden Beziehung aber müssen immer beide beitragen. Keiner allein. Da kann man sich noch so anstrengen, da kann er sich noch so bemühen. Keiner allein kann eine gelingende Beziehung schaffen, weil eine Beziehung immer mindestens eine Zweierschaft oder mehr voraussetzt. Und es müssen alle mitmachen. Und deshalb sagt Paulus, deshalb sagt Gottes Wort ganz ehrlich, ganz nüchtern, ganz realistisch, so viel an euch ist. Ihr sollt eures beitragen, lebt in Frieden mit jedermann. Paulus wusste, was Schiller in seinem berühmten Wilhelm Tell sagen ließ: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Traurige Tatsache. Und vom Inhalt her ganz und gar biblisch. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ist eine große Entlastung, liebe Geschwister. Das heißt, wenn es irgendwo Spannung gibt, es heißt nicht notwendigerweise, ich bin auch mit Schuld. Natürlich soll es das Allererste sein, ganz gewiss. Das Allererste soll für einen Christen, für ein Kind Gottes sein, dass wir uns selber prüfen. Bin ich der Streithammel? Als Menschen neigen wir ja immer umgekehrt dazu. Wir gehen immer als Erstes davon aus, der andere ist. Als Christen sollen wir es umgekehrt machen. Als Christen sollen wir umgekehrt als Erstes fragen, bin ich's? Habe ich zum Unfrieden beigetragen? Hat mein Verhalten, hat meine Hartherzigkeit, meine Unversöhnlichkeit gehindert, dass Unfriede überwunden werden konnte? Aber wenn wir uns dann als Allererstes vor dem Herrn geprüft und falls nötig Schuld bereinigt haben, dann dürfen wir wirklich die Sache auch vor Gott zur Ruhe kommen lassen. Und wir dürfen im Herrn zur Ruhe kommen und wissen, ich habe getan, was an mir liegt. Und ich habe mir in dieser Sache nichts oder nichts mehr vorzuwerfen, weil ich meinen Teil beigetragen habe. Und wie befreiend ist, liebe Geschwister, wenn wir dann das Böse an den Herrn abgeben können. Wie entlastend im wahrsten Sinn des Wortes. Für uns selber. Wir kennen ja in diesem Zusammenhang die Redewendung vom Nachtragendsein. Das ist ein hochinteressantes und übrigens sehr aufschlussreiches Wort. Denn in dieser Redewendung wird deutlich, wer im Nachtragen der eigentlich Leidtragende ist, nämlich der Nachtragende selber. Der leidet doppelt, nicht in erster Linie der, der Böses getan hat, sondern dem, der Böses angetan wurde, der leidet im Nachtragen doppelt. Er leidet erstens unter dem Bösen, das ihm angetan wurde, und er leidet im Nachtragen dieser Last, weil er nicht vergeben kann und nun dem anderen das Böse ständig hinterherträgt. Und er geht selber dabei, psychisch, seelisch, immer mehr in die Knie. Wenn wir dem anderen Böses nachtragen, dann ist unser Leben belastet mit Anklagen, mit Selbstmitleid, mit Wut und allem Möglichen. Und weil Gott das Gute für uns will, deshalb befiehlt er uns, dass wir nicht nachtragen, sondern überwinden, das Böse mit Gutem. Dass wir das können, dazu gehört wesentlich der nächste Punkt, was Paulus sagt, Vers 19. Nämlich zu wissen, ich überschreibe diesen zweiten Teil, mein Recht und meine Rache liegt bei Gott. Paulus schreibt Vers 19, Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Auch hier gilt wieder, liebe Geschwister, wie ungeheuer tröstlich, wie ehrlich, wie entlastend ist auch diese Aussage. Gott ist nicht einfach der liebe, harmlose Gott. Das griechische Wort, das da steht für Rache üben, heißt beides. Sowohl Rache im engeren Sinne als auch Recht schaffen. Und beide Aspekte dieses Wortes gehen ja inhaltlich ineinander über und gehören zusammen. Zum Recht gehört auch die Strafe des Bösen. Es wäre nicht gerecht, wenn das Böse prinzipiell ungestraft davon käme. Und eine solche harmlose Botschaft hat die Bibel nicht. Mancher Mensch guten Willens angeblich, den soll es ja irgendwann mal seit dem 20. Jahrhundert geben, da ist er aufgetaucht, der meint, dass das so sein könnte. Die Bibel sagt das nicht, nein. Aber es ist nicht unsere Sache, dafür zu sorgen, dass das Böse bestraft wird. Die Rache ist mein, sagt der Herr. Nochmal, wie ungeheuer tröstlich, liebe Geschwister, und entlastend, dass Gott nicht sagt, schwamm drüber, über all dem Unrecht dieser Welt. Ich weiß nicht, was ihr an Unrecht schon erlebt habt, liebe Geschwister. Ich habe das eine oder andere erlebt, aber das sind ja alles Peanuts, wenn wir es vergleichen mit dem, was Christen in der Verfolgung durch die Jahrtausende und bis zum heutigen Tag erleben und was manche vielleicht auch von uns in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Was für ein Trost, auch einen Menschen, auch einen Christenmenschen vor Verbitterung zu bewahren und zu meinen, der kommt dann am Ende einfach davon. Nein, sagt Gott, der kommt nicht einfach davon. Aber dafür Recht und Rache zu üben, das ist meine Sache. Und dann sagt er ganz interessant, und da sind wir wieder unmittelbar beim Thema von vor zwei Tagen, gebt Raum dem Zorn. Hochinteressant die Formulierung, gebt Raum dem Zorn. Gebt Raum, wenn wir uns selber rächen wollen, wenn wir von unserer Seite dem Bösen das Böse entgegensetzen, dann verbauen wir Gott den Raum zum Handeln, weil wir ihm eigenmächtig rumwurstelnd im Wege stehen. Und deshalb sagt der Herr, ganz ähnlich alt der Abend, tritt zur Seite, komm du mal zur Ruhe und mach mir Platz. Steh mir nicht im Weg, mach den Weg frei für meinen Zorn. Und er wird dann durchaus kommen. Da geht es dann weiter. In diesem Zusammenhang gehört dann das Wort von den feurigen Kohlen, die wir auf das Haupt des anderen schütten. Dieses Wort dürfte eine doppelte Bedeutung haben. Wir sind meistens bei der ersten. Dass der andere ein schlechtes Gewissen bekommt, das ist sicher der erste und der positive Sinn. Dass der andere an meiner Liebe, mit der ich seiner Bosheit begegne, die Schlechtigkeit seines Tuns erkennt, dass ihn das Gewissen schlägt. Und er sich innerlich sagt, was bin ich doch für ein ekliger Typ, dass ich dem so Böses getan habe, wo der mir doch so Gutes tut. Dass er überwältigt von der Liebe wird und Buße tut. Das wäre der wünschenswerte Idealfall. Dafür haben wir aber keine Garantie. Wir dürfen uns, auch bei unseren frommen Vorstellungen, liebe Geschwister, keine unnüchternen und falschen Vorstellungen hingeben, die keine biblische Deckung haben. Ein Bankkonto muss gedeckt sein, sonst habe ich zwar einen Scheck, aber kann nichts abheben. Wir müssen auch die biblischen Verheißungen so auslegen, dass sie biblisch gedeckt sind und nicht unseren frommen Wünschen entsprechen. Sonst sind wir hinterher enttäuscht. Und wir sehen es, selbst die aufopfernde Liebe Jesu, die wir niemals erreichen werden, noch viel weniger übertreffen, selbst diese Liebe hat nur einige zur Buße geführt, nicht die Massen. Die Masse stand unterm Kreuz und hat gespottet. Umkehr ist möglich, aber nicht gewiss. Und dann aber, jetzt kommt die zweite Bedeutung, das feurige Kohlen auf sein Haupt schütten, wenn die Buße nicht greift, wenn die Liebe verpufft, dann wird das zweite Gewiss eintreten. Feurige Kohlen können dann auch Zeichen des Gerichtes Gottes sein. Wenn wir dem anderen auf sein Böses hin Liebe erweisen und er tut nicht Buße, dann haben wir das Unsere getan und machen den Weg frei für den Zorn Gottes. Und der kommt dann. Hochinteressant, die Bibel redet ganz klar nicht nur vom Guten, die Bibel redet auch vom Zorn. Gottes Wort ist heilsames Wort. Das Böse wird bestraft. Aber, und gerade deshalb ist es so heilsam, nicht von uns. Liebe Geschwister, wie heilsam ist es, wenn unser Herz von Rachegedanken frei sein kann. Wie heilsam ist es, wenn ich davon befreit bin, mir selbst Recht verschaffen zu müssen. Wie heilsam ist's, wenn ich keine Angst haben muss, dass mein Recht zu kurz kommt, weil ich weiß, der Herr sorgt dafür. Es gibt nichts Größeres. Ich denke an Mose in 4. Mose 12. Diese Szene ist für mich eine der bewegendsten der Bibel. Moses eigene Geschwister, sein Bruder Aaron und seine Schwester Miriam, lehnen sich gegen ihn auf. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene so grob in Erinnerung habt. Hart fahren die beiden ihn an, spricht der Herr etwa nur durch dich. Die machen seinen Führungsanspruch, die machen seine Berufung madig, stellen sie in Frage. Hat er nicht auch durch uns geredet? Das tut weh. Der eigene Bruder stellt sich gegen ihn. Der, den ihm Gott von Anfang an zur Seite gestellt hat, der sein Sprachrohr ist, mit dem er vor dem Pharao gestanden hat. Und dazu noch die Schwester. Die beiden Menschen, die ihm am nächsten stehen. Und die Angriffe derer, liebe Geschwister, die uns am nächsten stehen, die sind ja immer die schmerzlichsten. Und das habt ihr ja auch erlebt, liebe Geschwister, das ist ja das Drama. Das waren Jahrzehnte der Gemeinschaft, der Gemeinde, schon gemeinsame Geschichte in Ungarn, der Familien, Lager in Niederbayern. Mehr als 50 Jahre gemeinsames Leben in der Eichenau für viele. Familiäre Bindungen, engste Freundschaften über Jahre und Jahrzehnte. Und dann tobt der Streit. Ich will gar nicht über den Inhalt der Auseinandersetzungen reden, es geht mir nur um diesen einen Gedanken. Das ist ja die Tragik und das ist die Tiefe des Schmerzes, dass es ein Streit zwischen engsten Geschwistern und Freunden war. Das ist doch das, was so schmerzt und die Wunden über Jahre hinweg kaum heilen lässt. Nun ist die Frage, wie hat Mose damals reagiert? Weiß es einer. Er war äußerst demütig. Er hat gar nicht reagiert. Die Übersetzung Hoffnung für alle, und da fiel mir das erste Mal überhaupt auch auf, deshalb finde ich mal gar nicht schlecht, eine andere Übersetzung zu lesen, wenn man aus dem gewohnten Wortlaut rauskommt. Die betont das in einem erklärenden Einschub. Mose schwieg dazu. Da fiel mir das erste Mal überhaupt auf und dann habe ich nachgeguckt. Es steht zwar in der Bibel so nicht ausdrücklich da, aber tatsächlich berichtet uns Gottes Wort keine Reaktion des Mose. Und deshalb ist diese Hervorhebung inhaltlich zulässig. Macht auf diese Tatsache aufmerksam. Mose schwieg. Hat Luther übrigens auch gemacht. Luther hat durchaus interpretierend eingeschoben. Das weiß man nur dann, wenn man den Urtext mit der Luther-Übersetzung vergleicht. Er hat sich diese Freiheit auch herausgenommen, zum klaren Verständnis einzelne Worte und Dinge hinzuzufügen. Diese Reaktion des Mose beeindruckt mich. Mehr noch, sie beschämt mich tief. Wäre das meine Verhaltensweise in einer solchen Situation? Warum konnte Mose schweigen? Was gab ihm dazu Ruhe und Kraft? Im nächsten Vers lesen wir es dann klar dort. Aber der Herr hörte es. Der Herr hörte es. Mose kann schweigen, weil er weiß, der Herr hört. Mose kann sich zurücknehmen. Mose kann demütig sein, weil er weiß, der Herr tritt für meine Sache ein. Ich muss kein Wort verlieren. Und was will er mehr, als dass der Herr sich seiner Sache annimmt? Liebe Geschwister, was wollen wir mehr, als der Herr, als dass der Herr für uns eintritt? Gott hört, Gott sieht, Gott weiß. Und deshalb müssen nicht wir unsere Sache betreiben. Deshalb können wir uns eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, wenn wir das wissen und vor Augen haben. Dass es uns doch immer so deutlich vor Augen stünde wie dem Mose und unser Verhalten prägen würde. Dabei, und nun kommen wir allerdings zum dritten und letzten, dürfen auch wir zum Gegenangriff übergehen. Tatsächlich. Der Gegenangriff ist uns sogar geboten. Der Gegenangriff der Liebe. Das ist der dritte Punkt. Vers 20, folgende. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Unsere Jahreslosung ist dann aufbauend auf diesen Grundlagen, die wir in den ersten beiden Punkten betrachtet haben, der Aufruf zum Gegenangriff der Liebe, das Böse mit Gutem zu überwinden. Gerade wenn Feinde in der Not sind, das ist ja auch immer wieder eine Gewissensfrage an unser eigenes Herz. Wem denken wir nach und was denken wir voraus? Stehen wir dann mit einer gewissen Schadenfreude daneben und denken, so Herr, dem hast du jetzt aber gegeben. Genau so hat er es gebraucht. Wem von uns sind solche Gedanken jederzeit vollständig fremd? Vielleicht nicht allen von uns, mir vielleicht auch nicht. Aber dann müssen wir Buße tun, wenn wir solche Gedanken in unserem Herzen haben. Das ist nicht das Nachdenken dem Guten. Oder begegnen wir denen in Liebe, die uns übel verleumdet, die unsere Freundschaft verraten haben und vieles mehr? Da gibt's Kandidaten, wenn wir an die denken, die uns vielleicht besonders viel Böses getan haben. Da kriegen wir nach Jahren und Jahrzehnten noch so einen Hals. Und da sagen wir vielleicht völlig unmöglich, dem Gutes zu tun, dem Gutes zu wünschen. Liebe gegen jedermann, gegen alle, aber nicht gegen den. Ja, liebe Geschwister, in der Tat, in solchen Fällen ist's nicht möglich, menschlich gesprochen. Aber wir leben nicht in menschlichen Möglichkeiten, sondern in Gottes Möglichkeiten. Churchill war es wohl, der gesagt hat, Politik ist die Kunst des Möglichen. Ich betone immer wieder, Jesus Nachfolge ist die Kunst des Unmöglichen. Nicht das, was wir das Unmögliche könnten, aber dass Gott das Unmögliche, das absolut Unvorstellbare in uns und durch uns vollbringen kann. Die größten Wunder, liebe Geschwister, tut er immer in uns selber, in unseren Herzen, in unserem Denken. Und genau darin soll ja die Welt Gott erkennen, an der Liebe, die wir untereinander haben, auch zu den anderen. Weil gerade dieses Unmögliche, den Bösen zu lieben, zeigt, dass wir tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Jesus sagt ja, wenn er den liebt und dem Gutes tut, der euch auch liebt und Gutes tut, was tut er mehr als die Welt? Ist doch das Normalste. Aber den zu lieben, dem Gutes zu tun, der euch Böses getan hat, das ist nicht normal, das kann der Mensch nicht, das kann nur Gott. Und daran sieht man dann, dass wirklich Gott am Werk ist. Für ein solches Verhalten will ich zum Schluss noch zwei Beispiele bringen. Zunächst ein Bericht aus China. Ein Christ in Südchina hatte auf halber Höhe eines Berghangs ein Reisfeld. Die kennen wir alle mittlerweile aus dem Fernseher, wie diese Reisfelder da auf den Etagen, auf den Hängen angelegt sind. Während der Trockenzeit benutzte er ein Drehdraht, um das Wasser aus den Bewässerungsgraben auf sein Feld hinaufzupumpen. Unterhalb seines Reisfelds lagen zwei Felder seines Nachbarn. Eines Nachttags, morgens kommt er hoch und sieht, in seinem Reisfeld ist das Wasser abgelaufen. Das hat nun die Felder seines Nachbarn unter seinem bewässert. Wieso? Der Nachbar muss wohl in der Nacht den Graben durchgestochen haben und hat das Wasser von ihm in seine Reisfelder hineinlaufen lassen. Der Christ flickt den Wall wieder, pumpt neues Wasser hinauf. Nächsten Morgen gleiches Spiel. So geht's 3, 4, 5 Mal. Darauf bespricht sich dieser chinesische Christ mit anderen und sagt, ich habe versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben. Was mache ich? Sie beten gemeinsam. Und einer von ihnen sagt, wenn wir immer bloß versuchen, das Richtige zu tun, sind wir armselige Christen. Wir sollten mehr tun als nur das, was recht ist. Am nächsten Morgen pumpt der Christ Wasser, zunächst für die beiden Felder seines Nachbarn und dann in sein eigenes Reisfeld. Der Nachbar war über diese Tat so erstaunt, dass er begann, über den Grund dieses Verhaltens nachzudenken und wurde eines Tages auch Kind Gottes. Mehr tun als das Rechte, das Gute, das nicht überbietbar göttlich Gute. Liebe Geschwister, die Liebe ist die stärkste Waffe. Wäre aber ein eigenes Predigtthema, das kann ich nur so in diesem Zusammenhang kurz sagen. Ein zweites Beispiel für diese Liebe, die das Böse überwindet, ist der Evangelist Irino da Pozzo. Ich habe im Internet nachgeguckt, die Geschichte kenne ich schon seit langem, die er niedergeschrieben hat. Dem Namen nach müsste er Italiener sein, er hat in den 70er Jahren in Sizilien gewirkt. Er schreibt in seinen Lebenserinnerungen, jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem deutschen Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilo und mein Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ärztliche Behandlung wurde mir verweigert. Am Abend Weihnachten 1943 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich einen Leckerbissen nach dem anderen schmecken ließ. da wurde ich vom Bösen versucht. Der Pozzo, glaubst du immer noch an Psalm 23? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nicht wahr, liebe Geschwister, die Situationen kennen wir ja auch. Da haben wir die Verheißungen Gottes und die Wirklichkeit des Alltags und die beiden scheinen gar nicht zusammenzupassen. In so einer Situation betete also der Pozzo zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube dran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine sehr gute Köchin, der Pozzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte mir, seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine vier Kinder hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir ein paar Kekse zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, der Pozzo, hasse ihn. Und wieder betete ich gegen den Hass an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kekse riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber er gewährte mir diese Bitte nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 43. Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich zu rächen. Ja, sagt der Pozzo und öffnet ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Und ich erzählte ihm, dass ich ihn um Christi willen vergeben hätte. Was aus diesem Mann geworden ist, berichtet er nicht. Das weiß der Herr. Liebe Geschwister, schenke auch uns der Herr, dass wir dem Guten vorausdenken, schon vorher. Und dass wir unser Leben, unser Wesen vom Wesen Gottes geprägt sein lassen. Amen.